eine Frage, die sehr bewusst aufkam, war, wie kann man wahrhaftig lieben? Mhm. Also so selbstlos. Mhm. Also wie geht das? Weil ich gemerkt habe, die Liebe ist so an Bedingungen geknüpft. Also ich habe verstanden, auf was ich mich da eingelassen habe mit dieser Droge und dass es eben nicht das Paradies war, sondern dass das dämonische Gewalten waren. Und ich habe das da eben nur in Begleitung der Wahrheit, also der Mutter Gottes, die konnte ich das erst unterscheiden.
Steffi Stampfer, herzlich willkommen zu deinem Podcast, den ich heute moderieren darf. Ich darf dich fragen und ich habe voll die Hoffnung, dass wir wirklich hart ans Eingemachte gehen werden, weil wir zwei so vertraut miteinander reden können.
Ja, ich habe richtig Angst davor.
Ja, völlig zu Recht, hast du Respekt. Unverschämt katholisch, wir versuchen nicht zu unverschämt zu sein, aber sehr katholisch.
Ja.
Das ist so.
Genau.
Und jetzt bist du ja inzwischen unverschämt und wahnsinnig katholisch, aber du warst es nicht immer. Beziehungsweise du bist so geboren, aber das war nicht so ein...
ich bin unverschämt geboren.
Instant Love Story und dann hast du einen weiten Weg gemacht und bist irgendwann wieder in der Kirche gelandet.
Ja, voll.
Wie lange bist du jetzt so wirklich praktizierend und mit Herzblut katholisch?
Jetzt, also ich habe mich, also diese ganze Story fing an quasi 2017, Anfang des Jahres. Mhm. Jetzt haben wir 2025. Mhm. Genau, also so 9 Jahre.
Okay.
Fast, ja, 8, 9 Jahre.
8,5 Jahre, mhm. Die du schon wieder wirklich praktizierend bist.
Genau, also der Anfang war noch so ein bisschen mehr, also keine Ahnung, ist immer schwer zu sagen, ich war eigentlich immer an den Sakramenten auch von Anfang mhm. an dann, also ich mhm. wurde so in die Messe eingeladen und mhm. zur Anbetung ging ich viel und ja, Beicht und das alles. Aber ich habe dann auch so eigentlich erst meine Firmung ziemlich spät empfangen. Okay. Jetzt, wenn du mich genau das Jahr fragst, weiß ich es leider nicht. Aber das war erst so vor 3 Jahren mhm. oder so circa.
Das finde ich cool, da gehen wir später nochmal hin, weil ich finde es total spannend. Ich habe Firmenvorbereitung viel gemacht und fand es mhm. dann eigentlich voll cool, habe versucht, die Leute zu ermutigen, sich nicht aus Routine firmen zu lassen. Mhm. Und habe mich jetzt gerade, ist ein Mädel gekommen, die ist jetzt 20, war mit 14 da, kam in Firmenunterricht, hat gesagt, es passt nicht, ist wieder gegangen. Und ich dachte damals, cool, dass die den Mumm hat, als Teenager wieder zu gehen. Hoffentlich kommt sie wieder. Jetzt ist sie mit 20 wiedergekommen und hat gesagt, ich will gefirmt werden.
Cool.
Und hat es jetzt eben nicht nur so gemacht, sondern jetzt ist es wirklich so der Start in ihr echtes Glaubensleben.
Ja.
Das ist voll, voll aufregend, dass das bei dir auch eben, weil wir fangen mal von vorne an, du wurdest als Baby katholisch getauft.
Richtig, ja. Also ich bin in Bayern groß geworden. Mhm. Da ist es so, ja, relativ normal. Mhm. Also die meisten in meinem Umfeld wurden noch so getauft und haben noch so die Erstkommunion mitgemacht und so. Also das war relativ normal.
Wie alt bist du?
Jetzt bin ich 29.
Okay, das heißt vor 30 Jahren, so Mitte der 90er, ja, gab es noch mehr Leute, die so Routine getauft wurden.
Ja, 96, ja, voll. Und ich meine, ich kann mich nicht dran erinnern, aber ich hatte eine Hüpfburg an meiner Taufe im Garten.
Nein.
Ja.
Krass. Aber wurdest du als Baby getauft oder hast du selber auch was von der Hüpfburg oder haben die dich da reingelegt und du gesagt,
so, jetzt ist es für meine Mama fragen. Ich weiß nicht, nee, ich glaube nicht, aber ich glaube, meine Tanten und so hatten richtig Spaß auf der Hüpfburg.
Wenn das Kinder hören, das ist voll die gute auch Kinderseelsorge, weil wenn Kinder den Link hören, Hüpfburg und Taufe, ja, dann auch viele Kinder sich wahrscheinlich jetzt in der Kirche melden und sagen,
ich hätte auch gern sowas.
Voll der gute,
ja, voll,
missionarische Move.
Ja, you're welcome.
Okay, du wurdest als Kind getauft und hattest auch Erstkommunion, gell?
Erstkommunion hatte ich auch noch, genau. Und dann sind wir halt, wie ich 10 war, sind wir nach USA gezogen und deswegen hat dann so dieses... Also so sehe es ich weiß nicht, wie es für meine Eltern dann eigentlich war, aber so hat für mich so dieses, wir machen es, weil es am Dorf so, also mhm. in der Kleinstadt so ist, hat es abgebrochen. Also weil wir dann umgezogen sind und dann waren wir jetzt nicht in der Pfarre in Amerika integriert oder so, deswegen wurde ich dann nicht gefirmt eben. Mhm. Also dann ist es so.
Aber es ist ganz interessant, deine Eltern waren einerseits dieser Tradition verbunden genug, um solange sie noch da waren, dabei zu sein und andererseits war es ihnen jetzt aber auch nicht so wichtig, dass sie in den USA gecheckt hatten, okay, was ist unsere neue Pfarre, wo gehen wir jetzt hin, wie...
Ja, voll, mhm. genau. Ja, das kann man so sagen. Ich glaube irgendwie, ja, das ist immer schwierig zu wissen, was jetzt genau die Rolle des Glaubens für meine Eltern war, das weiß ich eigentlich nicht. Ich glaube schon, dass es irgendwo, also dass Gott für beide eine Rolle spielt mhm. und gespielt hat, aber es ist glaube ich, oft so, ist jetzt Kirche dazu notwendig? Mhm. Ist es diese Institution, braucht man die? Mhm. Und ich glaube, da waren vielleicht viele Fragezeichen, aber ganz genau weiß ich es eigentlich auch nicht.
Okay. Ja. Und dann hattest du so als Jugendliche mit dem Glauben eigentlich nichts am Hut mit der Kirche?
Nee, und ich habe dann, also ich habe eine Erinnerung in USA, lustigerweise. Also ich war in Texas, mhm, und es ist ja schon so, also da ist schon viele so Bible People. Und ich hatte eine Freundin, also bekannte Freundin, das weiß ich noch, die hat mich dann irgendwie mit mal eingeladen, mit ihr in die Kirche zu kommen. Nicht in die katholische, sondern irgend so eine Church da. Und dann habe ich halt so abgedankt und dann hat sie so zu mir gesagt, so, du weißt aber schon, dass du in die Hölle kommst, wenn du nicht mitkommst. Und ich so, ja, jetzt habe ich auf jeden Fall mehr Lust mitzukommen. Also das hat mich nicht so gecatcht. Die hat mit offenen
Karten gespielt. Ja. Die hat dir nichts vorgeheuchelt, komm doch mal mit, das könnte schön sein. Geh mit oder komm in die Hölle.
Ja, genau, das war so das okay. Angebot. Das ist ja direkt. Nee, das hat mich dann auch nicht so viel mehr ermutigt, mitzukommen. Das heißt, ich habe dann, an den Schulen, wo ich in Amerika war, gab es jetzt auch gar keinen Religionsunterricht oder so. Wie ich dann zurück in Deutschland 4 Jahre später war und wieder an der Schule war, da habe ich mich dann bewusst entschieden, in den Ethikunterricht, mhm, zu gehen, weil ich nicht im Religionsunterricht sein wollte. Mhm. Also da hatte ich dann schon so Tagebucheinträge, wo ich bekundet habe, dass ich nicht an Gott glaube, dass ich mir das überlegt habe.
Also du hast dich auch damit beschäftigt, du hast dich nicht nur so irgendwie entglitten, sondern du hast dann gesagt, okay, lass uns eine Entscheidung treffen, Gott machen wir nicht.
Ja, das war dann schon irgendwann so. Und es war voll das Thema für mich auch. Also ich kann mich auch erinnern, dass ich mich mit so 15, also 14, 15 manche Freundschaften so gegründet habe, weil ich einfach drüber reden wollte. Ja, okay. Also so, ich war schnell da drin irgendwie, hey, glaubst du, dass es ihn gibt?
Oder? Witzig, also es war dir nicht wurscht, es war dir immer ein Anliegen.
Das war mir nicht wurscht, aber, und ich glaube, das haben wir vielleicht so ein bisschen gemeinsam, ich kenne ja deine Story auch, ich habe mich dann irgendwie so ein bisschen intellektuell überlegen gefühlt mit meinen 14 Jahren so. Also ich habe es jetzt durchschaut, das ist ja alles nur, also halt irgendwie eine Betäubung für die existenziellen Ängste. Ja, genau. Also deswegen habe ich mich dann da auch relativ, es war irgendwie cooler, das halt nicht zu glauben. Mhm. Aber so ganz in die Tiefe bin ich da natürlich nicht vorgedrungen, dass ich jetzt mich da ganz systematisch auseinandergesetzt hätte mit den verschiedenen Weltreligionen oder so. Es war halt irgendwie so, okay, irgendwie finden die Leute das nicht so cool, Kirche und so. Und ich dann, also Ethik war cooler, auf jeden Fall so.
Ich habe neulich voll die interessante Geschichte gehört von einer Teenagerin, die gesagt hat, wir lernen im Religionsunterricht so wenig, dass die Ethikleute viel besser über die katholische Kirche Bescheid wissen. Wenigstens nehmen die alle Religionen gescheit durch und die können mir dann uns was erzählen und bei uns hat keiner eine Ahnung.
Voll interessant.
Also zum Teil ist es gar nicht die sicherste Methode, nichts von der Kirche zu hören, dass du Ethikunterricht hast.
Stimmt, ja.
Und dann war da aber, glaube ich, schon, kann man sagen, es hat eine Sehnsucht irgendwie, dich dann doch weitergetrieben. Du hättest ja sagen können, voll cool, ich habe eine Entscheidung getroffen, es gibt keinen Gott, die Sache ist für mich erledigt, dabei bleibe ich und vielleicht finde ich noch irgendein atheistisches Buch, was mir da hilft und mich unterstützt und die Sache läuft. Ja.
Das erinnert mich gerade ein Buch, auf das ich so richtig, wo ich mich so richtig cool gefühlt habe damals. Also kennst du diese Oxford Short Introductions? Das sind so kleine Büchleins, wo du so Short Introductions to something. Ja. Und ich hatte damals so Oxford, also mit 14, Oxford Short Introduction to Nothing. Weißt du so? So, genau. Also ich glaube an nichts. Aber dann, das habe ich nie fertig gelesen, weil es so Physik war. Einfach nur habe ich nichts verstanden. Steht bis heute in meinem Schrank. Genau.
Witzigerweise ist man auf die Bücher, die man am wenigsten gecheckt hat, ist man am stolzesten.
Ja, also, genau, ich habe Sartre in meinem Dings stehen. Also ich bin voll intelligent. Dann habe ich mit 15, das weiß ich komischerweise noch ziemlich genau, dass diese Frage so explizit aufkam. Ich weiß nicht genau, woher. Also das kann man sich jetzt sicher ein bisschen herräumen. So einerseits vielleicht Enttäuschungen in der Schulzeit so mit Jungs und so. Familie kann ich gar nicht sagen, weil ich komme aus einer sehr heilen Familie. Jedenfalls eine Frage, die sehr bewusst aufkam, war, wie kann man wahrhaftig lieben? Mhm. Also so selbstlos. Mhm. Also wie geht das? Weil ich gemerkt habe, die Liebe ist so an Bedingungen geknüpft. Also so, meine Familie hat mich voll lieb und liebt mich, aber dies ist meine Familie, das zähle ich jetzt nicht.
Die können sich es nicht anders ausdrücken.
Genau, das ist so biologisch
gehangen und mitgefangen.
Und dann so alles andere und auch in mir finde ich eine Liebe vor, die halt so, die es nicht schafft, frei von jedem äußeren Erscheinen oder vom Erfolg oder was auch immer, Leute zu lieben. Und ich habe mir gedacht, das muss doch irgendwie gehen. Mhm. Und das war dann so eine Frage, die, glaube ich, so eben so ein kleiner Motor war auf dieser Suchbewegung, die mich eigentlich bis heute begleitet hat. Also bis heute begleitet.
Ich finde es total interessant, was auch so, so failed love stories, wo so, ich hatte eine Freundin, die wirklich, oder das war klar, dass die ihren Boyfriend heiratet. Also das ging so alles in die Richtung und dann haben die sich getrennt. Und eine Frage, die sie dann voll umgetrieben hat, war, das war ja dann keine Liebe, wenn es wieder vorbei ist. Mhm. Liebe muss ja was sein, was nicht aufhört. Mhm. Und das finde ich voll interessant, was das für eine Chance ist, dann auch so ein gebrochenes Herz, dass man sich auf den Weg macht nach einer Suche, auf die Suche nach einer Liebe, die nicht aufhört.
Ja, voll schön.
Nimm uns mal ein bisschen mit, wie du dann, also die Frage war da, hat dich beschäftigt und dann, wo hast du angefangen zu schauen? Also wo hast du gedacht, findest du eine Antwort auf diese Frage? Und wie bist du dann losgezogen quasi, um das rauszufinden?
Ja.
Es war ja eigentlich so ein Quest, wie so, du hast dich wie so auf so einen Weg gemacht, um eine Antwort auf diese Frage zu finden.
Ja, das stimmt. Quest ist ein sehr gutes Wort dafür. Also ich hatte auch so einen Wanderstab dabei. genau, ich bin dann, also ich war mit dem Abitur fertig, da war ich dann gerade so 18. Mhm. Man muss dazu sagen, ich hatte in meinem Leben eine langjährige Beziehung, die war so von 15 bis, glaube ich, 19. Mhm. Also so gerade in der Schulzeit, wie ich mit der Schule fertig geworden bin, habe ich gesagt, ich muss erstmal weit weg. So, ich muss mal weg vom Schreibtisch, ich will meine Hände in der Erde haben, ich will irgendwie draußen in der Natur sein. Mhm. Dann habe ich mir so Freiwilligendienst rausgesucht, wo du so am Bauernhof mitarbeitest. Und da war ich in Südfrankreich, in der Dordogne. du kannst besser Französisch wie ich. Und da habe ich auf einem Bauernhof mitgearbeitet. Mhm. Bei einem buddhistischen Ehepaar. Also sie war aus Kanada und er war aus England.
Aber du hast dir die nicht so nach dem Kriterium, die sind Buddhisten, rausgesucht, sondern du wolltest auf den Bauernhof und das hat sich dann so ergeben?
Genau.
Oder du hast die gezielt, nee, wolltest ich zu die einer buddhistischen
gezielt,
Familie?
Nee, ich habe die nicht gezielt gesucht. Ich meine, ich kann mich jetzt auch gar nicht ganz genau erinnern. Vielleicht habe ich das gesehen und fand es interessant, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber was mich mehr interessiert hat, ist die Art und Weise, wie die Landwirtschaft gemacht haben. Das war so nachhaltig und irgendwie bio und so. Und deswegen fand ich es cool. Mhm. Und da hat man dann so hatte ich so einen kleinen Wohnwagen, in dem ich gewohnt habe, am Grundstück. Und ich kann mich eben noch erinnern, die hatten ein Wohnzimmer, das vollgestanden ist mit Büchern. Mhm. So spirituelle Bücher, alles Mögliche. Die hatten auch ein großes Porträt von, also die Buddhisten, also ich weiß gar nicht, ich meine, so tief war ich nie drin, dass ich das jetzt so korrekt sagen kann für Leute, die vielleicht wirklich Buddhisten sind. Aber die hatten so einen Meister quasi, so einen, also Lama, den sie gefolgt sind. Und davon, von dem hatten sie ein riesiges Porträt im Wohnzimmer. Also ich hatte sowas noch nie gesehen, weißt du, also
ganz auf der Welt. Entschuldigung, ich kenne mich null aus. Gibt es verschiedene Strömungen und zu den verschiedenen Strömungen verschiedene Meister? Und man kann dann so, die einen folgen eher dem und die anderen eher dem?
So ganz genau kann ich es dir auch nicht sagen. Ich glaube schon, dass es ein bisschen Unterschiede gibt von welche, also auch Meditationspraxis du jetzt genau machst und so. Ich glaube schon, aber so ganz einen Überblick habe ich da jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Ja. Also ich könnte jetzt auch gar nicht sagen, was die genau praktiziert haben mehr. Ich weiß, was ich bei denen mitgenommen habe und gelernt habe, welche Autoren ich durch die gelesen habe und so. Aber jetzt genau, wie man das vielleicht betitelt, weiß ich nicht.
Und ist da bei den Autoren, die du dann in deren großer spiritueller Bibliothek gelesen hast, sind es Leute, die man so kennt, also die ich kenne, oder sind es Leute, die, wer sich mit Buddhismus auskennt, kennt die?
Ich glaube jetzt vielleicht nicht, dass man die so beiläufig schon gehört hat, wenn man nicht in dem Thema ist. Nee, aber es ging, also zum Beispiel eins war Pema Chödrön, When Things Fall Apart. Also das ist so, wenn alles auseinanderfällt. Das war so ein Buch, das ich da gelesen habe und spannend fand.
Ist es viel am Thema Leid wahrscheinlich auch, ne?
Auch, ja. Mhm. Genau, ja. Und die haben mich insofern beeindruckt, dieses Ehepaar, weil das war so die erste Begegnung für mich mit Leuten, die ihre Religion voll gelebt haben. Mhm. Also die haben halt, Ali hieß die Dame, die dort, die, ich finde die wirklich großartig bis heute. Ich finde, sie waren wirklich und sind immer noch eine Inspiration, weißt du, so die sind einfach, weil es Menschen sind, die so total ihr Ding leben, wovon sie überzeugt sind. Und die war halt auch so, wenn sie im Garten gegärtnert hat, also ein großes Ding im Buddhismus ist ja, dass man nichts und niemandem, keinem Wesen, das irgendwie Empfindungen hat, Leid zufügt. Mhm. Und die hat sogar halt beim Karottenernten geschaut, dass sie mit der Schaufel jetzt keinen Wurm irgendwie aus Versehen ersticht oder so. Und irgendwie, davon war ich fasziniert, weil ich mir dachte, das ist in ihrem Alltag. Weißt du, das ist nicht so am Papier oder zu Weihnachten oder halt nur am Sonntag oder so, sondern das ist ihr ganzes Leben. Die meditieren am Tag in der Früh eine Stunde gleich. Und also irgendwie, das war so bis ins kleinste Detail. Und da war eben so eine Liebe spürbar. Also das hat dann irgendwie so diese erste, das war so ein Andocken an diese Frage, die ich hatte.
Ist auch total interessant, weil das finde ich, was ja unglaublich anziehend ist, ist gerade in Bezug auf Glauben, wenn du merkst, es hat Konsequenzen ja. In eine Wahrhaftigkeit rein. Voll. Und wenn jetzt Leute, die irgendwie erzählen, sie sind, was weiß ich, immer total gelassen, weil sie machen, sie meditieren und 10 Minuten später rasten sie komplett aus,
ja.
ist was anderes, als wenn jemand wirklich in seinem Alltagsbusiness, wo du eigentlich irgendwie dein Ding machen willst, schaust, dass man keinen Wurm
ja.
absticht.
Ja. Das fand ich wirklich beeindruckend. Mhm. Also ich meine, die waren generell wirklich, ich war fasziniert von denen. Die waren wirklich tolle Leute oder sind. Ich habe sie seitdem nicht mehr gesehen, aber sicherlich immer noch. Und die waren dann ganz cool, weil die waren so, du kannst dir jedes Buch von diesem Bücherregal mitnehmen. Mhm. Und die haben auch in der Nähe von einem buddhistischen Kloster gelebt.
Mhm.
Da konnte ich dann auch immer so hinspazieren und da gab es so ein Dings, wo man so rumläuft, meditierend, und da waren die Mönche und so. Also es war für mich einfach eine neue Welt und es war irgendwie faszinierend, weißt du. Und dann habe ich so halt angefangen, selber zu meditieren. Die haben mir auch so Hörmeditationen gegeben. Also so konnte ich einfach so da mal reinfinden. Und erstmal war das eigentlich eine coole Erfahrung oder halt so.
Und sag uns noch kurz, Hörmeditation, was passiert dann? Irgendjemand sagt dir irgendwas ins Ohr, aber was, also wie funktioniert, wie geht so Meditieren für Anfänger? Was passiert da?
Ja, also das, was ich da angefangen habe, waren so Achtsamkeitsmeditationen.
Mhm.
Das sind quasi dann geführte Meditationen, vielleicht so, sagen wir, 20 Minuten bis 30 Minuten lang. Und dann ist es halt einfach, also ich zehre davon immer noch, weil ich mir denke, ist auch als Christ voll gut, wenn man einfach mal still sitzen kann.
Ja.
Da geht es eher so drum, hey, okay, setz dich hin und jetzt atme mal tief durch. Hör auf deinen Atem, versuch wahrzunehmen, wie du auf dem Stuhl gerade sitzt, was hast du für Wahrnehmungen in deinem Körper. Und dann ist auch so ein bisschen, wenn Gedanken kommen, das darfst du gerne beobachten, aber dann auch nicht so verharren in den Gedanken, sondern lass sie wie Wolken vorbeiziehen. Und das ist halt so ein bisschen angeleitet dann. Also das ist jetzt noch keine, da ist kein religiöser Gehalt drinnen, sondern Achtsamkeit im Sinne von hier mal da sein in deinem Leib und wahrnehmen, was sind für Geräusche um dich rum oder also einfach mal ankommen eigentlich. Das war hauptsächlich mal so das, was ich da angefangen habe zu machen. Und das war eigentlich voll gut. Mhm. Also ich mache das, also nicht mehr, dass ich jetzt im Schneidersitz da sitze und meditiere, aber ich versuche trotzdem immer, wenn ich zum Beispiel jetzt in die Anbetung gehe oder so, auch einfach mal nicht gleich meine Shoppingliste an Gebeten dem Herrn hinzuhalten, sondern einfach mal bei ihm ankommen.
Mhm.
Und da bin ich eigentlich voll dankbar für dieses Erbe, das ich so ein bisschen eingeübt hatte.
Mhm. Ja, ja, so wie so mal auch so Basics für die Kontemplation.
Ja, ja.
Und dann hast du hast was Neues entdeckt und es hat dich berührt, es hat irgendwas mit dir gemacht.
Mhm.
Du hattest dann schon Sehnsucht nach mehr davon, oder?
Voll, ja. Das hat mich dann irgendwie so, ja, es war wie so, du hast ein bisschen Honig geschleckt oder so ein bisschen mehr. Und dort war so ein junges Paar mal zu Besuch, zum Essen oder so, weiß ich nicht mehr. Und die haben gesagt, ja, Stefanie, wenn du den Buddhismus besser kennenlernen möchtest, dann musst du eigentlich mal in seine Wiege.
Ja.
Also am besten nach Tibet, aber das ist meistens nicht ganz so leicht, da reinzukommen. Also vielleicht nach Nepal.
Ja.
Und das habe ich mir dann echt so ein bisschen zu Herzen genommen. Also das habe ich dann auch, ich glaube, ein Jahr später oder so bin ich dann nach Nepal gereist, um dort mal so ein bisschen in der Kultur das eingebettet in dem Kontext zu erleben.
Schon interessant, dass du hast es auch irgendwie mit, du bist es immer mit einer gewissen Gründlichkeit. Du hast es nicht total verbissen gemacht, aber es war jetzt auch nicht eine Frage, die du komplett weggeschoben hast. Das finde ich ganz, aber da können wir später auch nochmal drüber sprechen. Wenn Leute sagen, ich würde so gern glauben, aber es klappt nicht.
Mhm.
Vielleicht hast du dem auch nie genug Raum gegeben, wenigstens mal ein bisschen danach zu suchen.
Mhm.
Und du hast dich schon, wegen, so wie wir schon gesagt haben, du hast dich auf so eine Entdeckungsreise begeben.
Ja.
Wie war es dann in Nepal?
Ich, Ja, das war, ich meine, das war auch cool.
Hast du dann da in so einem Kloster gelebt?
Ich habe, genau, ich habe nicht super, super lange, ich glaube, ich war so 10 Tage in dem Kloster. Mhm. Den Rest der Zeit war ich so Englischlehrerin an der Schule. Das war auch voll krass. Da kann ich mich erinnern, da war ich irgendwie fasziniert, auch in dem Kontext einfach Leute zu sehen, die vor ihrer Haustür sitzen und einfach mal in die Gegend schauen und nichts machen. Da dachte ich mir, cool, wir haben voll verlernt, mal nichts zu tun, ohne dass wir die ganze Zeit irgendwas anschauen oder lesen.
Ja, oder auch jemandem erzählen müssen, ey, wir sind so krass busy, kannst dir nicht vorstellen, was ich kann. Ich merke es auch bei mir, das ist voll die Krankheit. Dauernd erzählen wir uns gegenseitig, wie sau beschäftigt wir sind. Ja. Also, dass wir einfach mal kurz leben.
Ja, voll. Das fand ich da eben faszinierend, so dieses einfach mal da sein können. Genau, und im Kloster, das war auch cool. Also das waren viele so westliche, also Touristen, die da halt mitgelebt haben mit den Mönchen. Und ich kann mich erinnern, weil im Buddhismus geht's, oder das, was ich davon kennengelernt habe, ging es viel darum, so vom Ego frei zu werden. Mhm. Also so ein großes Hindernis zum Freisein quasi ist unsere Tendenz dazu, den Dingen anzuhaften. Mhm. Also zum Beispiel, ich habe jetzt eine neue Freundin, die habe ich voll gern und jetzt klammer ich mich voll dran. Und dann sobald das zerbricht oder nicht funktioniert, wie ich es will, dann leide ich. Mhm. Deswegen ist quasi das Ideal, so ein bisschen losgelöst zu leben, dass du nicht so hinklammerst und es nicht haben willst für dich, weil du es jetzt brauchst, sondern dass du so ein bisschen zen dahinschwebst.
Mhm. Also witzig, weil voll die Weisheit da drin, also voll viel Wahrheit und dann doch nicht voll ganz, wo wir eigentlich, aber gut.
Das ist, genau, und das ist irgendwie voll spannend, weil das habe ich dann später auch voll so erlebt, dass Christus voll die Erfüllung von allem ist und dass ich eigentlich voll viel behalten kann, aber er ergänzt es so in die ganze Wahrheit. Genau, aber ich weiß noch, wie ich dort war und dann hatten die so eine Bibliothek im Kloster und ich habe da war so ein Mönch, der Bibliothekar, der quasi die Bücher da auch verkauft hat, da bin ich reingestimmt und gesagt, ich habe ein Problem und er so, ja, wie kann ich Ihnen helfen? Und dann habe ich gesagt, ich habe ein großes Ego und dann hat er nur gelacht, er so, wir alle. Also so, irgendwie fand ich das nur so lustig, weil die Weisheit da drin auch sogar so, du glaubst jetzt, du bist irgendwie so special, weil du jetzt so ein großes Ego hast.
Everybody does.
Ja,
also, wir sind ein Club von 8 Milliarden mit der einen oder anderen Ausnahme.
Ja, das fand ich irgendwie richtig witzig. Genau, aber genau da habe ich einfach mal so weiter meditieren mitgemacht, diese Chants auch und andere Leute kennengelernt, die auch auf der Suche waren. Und eine Sache, die mich... es gibt witzigerweise auch ein Video von mir, weil ich wurde damals von einer Fotografin, die jetzt eine Freundin von mir ist, interviewt, warum ich da bin. Es ist irgendwie so cool, diesen roten Faden zu sehen.
Ja, interessant.
Aber was cool war, ist, ich kann mich an ein Gespräch erinnern. Da waren wir mit so einer Runde von quasi Leuten, die dort gerade mitgelebt haben, was essen in Kathmandu. Und dann haben wir uns unterhalten über, was ist eigentlich das Sinnvollste, was wir mit unserem Leben machen können? Mhm. Weil das war so eine prägende Frage auch für mich, wo ich mir dachte, was studiere ich? Das war gerade auch so eine Frage, weißt du, so, was studiere ich? Was mache ich mit meinem Leben? Was werde ich mal arbeiten? Wohin mit mir? Und das war cool, weil wir haben uns dann unterhalten und damals eben in dieser Geisteshaltung sind wir zu dem Schluss gekommen, das Sinnvollste, was du mit deinem Leben machen kannst, ist erleuchtet zu werden.
Das wäre voll geil, wenn man so, gut, dann mache ich jetzt das.
Ja, aber ich sag's dir trotzdem, ich finde, also irgendwo denke ich mir, also das Herz dahinter ist so, ja, also jetzt als Katholikin würde ich sagen, stimmt, das Sinnvollste, was du mit deinem Leben machen kannst, ist heilig werden. Mhm. Also egal, welchem Format du das dann jetzt machst, aber so da irgendwie deine ganzen, all your eggs in one basket, so irgendwie da ja, deinen Fokus drauf zu legen, ist eigentlich gar nicht unklug. Und ich glaube, irgendwie, ja, das war für mich dann auch so, okay, ich werde daran arbeiten, erleuchtet zu werden, weil das macht am meisten, weil wenn ich als erleuchteter Mensch dann arbeite, ist es viel besser.
Das mal so als Grundausrichtung und alles andere kommt dazu.
Ja, irgendwie so.
Stimmt, ja. Verstehst wenn man es so sieht und eben nicht als diese 1000 Sachen, die man so haben will, sondern so, das ist mein großes Ziel, ja. Eigentlich ganz katholisch.
Ja, also wenn man das jetzt so als heilig versteht, ich meine, natürlich damals habe ich nicht an Heiligkeit gedacht, aber ich dachte mir halt so irgendwie so dieser geistige Weg ist eigentlich das Wichtigste und dann alles andere, was in dieser Welt ist, kommt so dazu, aber das ist jetzt nicht quasi, war für mich nicht das Entscheidende.
Und dann schon interessant, wie du dann also mich fasziniert es. Ich habe auch so damals mich gefragt, was ist das mit dem Glauben? Aber es wäre mir im Traum nicht eingefallen, nach Nepal zu fahren. Mhm. Also finde ich schon voll faszinierend, wie du dann auch ja, dich eben auf diese Entdeckungsreise begeben hast. Und auch mit so einer großen, gut, ich war einfach super fromm geprägt. Ich hätte so Bauchweh gehabt bei Nepal. Und meine Eltern hätten wahrscheinlich...
Warte, was noch in dieser Geschichte alles
auf dich. Es gibt noch mehr mit Bauchweh, ne? Erzähl uns mal, was der nächste Move war nach Nepal. Und du warst dann so, okay, cool, ich bin auf einem Weg, ich bin einen Schritt weitergegangen. Mhm. Jetzt kommt der nächste Schritt.
Ja, genau. Das ist irgendwie, was ich auch interessant finde, ist, dass ich jetzt nie an den Punkt kam, wo ich mir dachte, okay, ich werde jetzt Buddhistin. So, mhm, voll geil, es taugt mir, ich fühle mich gut dabei. Also da kam nie so ein Ankommen irgendwie, sondern es war immer so ein Weitersuchen. Nein. Also ich fand es cool, ich habe mir das auch mitgenommen, ich habe angefangen, regelmäßig zu meditieren und so, aber die Suche ging irgendwie weiter. Mhm. Also ich war nicht gesättigt irgendwie, mhm, in dieser letzten Frage. Ja, ich weiß nicht, wie bewusst es mir war, aber ich kann es halt an der Suchbewegung sehen, dass ich nicht aufgehört habe, mich auszustrecken. Und dann bin ich eben, ich bin aus Nepal zurückgekommen, genau, bevor ich überhaupt nach Nepal bin, diese Beziehung, wo ich erwähnt habe, die ist noch, also die ist auseinandergegangen. Mhm. Also ich war zu dem Zeitpunkt ein Single und bin zum Studieren nach in die Nähe von Berlin gegangen. Mhm. Und da war ich an einer Uni, die war so eine nachhaltige Uni. Mhm. Und das war halt auch wieder eine ganz andere Szene, die ich da dann kennengelernt habe. Da sind die so barfuß in die Schule, also in die Uni gekommen mit Rastas und also die ganze Hippie-Szene und man hat sich gegenseitig in den Vorlesungen den Rücken gekrault und so. Also,
das wäre mein Albtraum, wenn mich jemand anfängt zu kraulen. Oh,
man gewöhnt sich dran, Anne.
Ich könnte mir das mal überlegen, ob wir in der Heiligen Messe so... vorsichtiges Rückenkraulen. Weißt du, so ein Extended Friedensgruß. Okay, genau. Also du hast in Berlin studiert und dich von Fremden in der Uni kraulen lassen.
Also tatsächlich bin ich nicht in den Genuss gekommen, aber es haben sich Leute gegenseitig gekrault und ich war irgendwie fasziniert von dieser neuen Szene, in der ich mich davor finde. Und in dem Kontext würde ich sagen, ist dann... Also alles davor war irgendwie so wirklich irgendwie einfach Buddhismus. Mhm. Und dort in dem Kontext, glaube ich, bin ich dann so immer mehr ein bisschen in so esoterisches Zeug reingekommen. Damals mir nicht bewusst als Esoterik, aber keine Ahnung. Also so, dann hat man halt gesprochen davon, dass man sich jetzt vom Universum was wünscht. Mhm. Oder, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann ich es angefangen habe, aber auch so Yoga und so habe ich mir angefangen. Mhm. Und das ist auch alles so mit Sachen verbunden von... Keine Ahnung, dann hat man Kristalle gehabt für das und jenes oder irgendwie seine Räucherstäbchen für dies und das oder man hat mit heiligem Holz seine Wohnung ausgeräuchert. Also so, das war irgendwie jetzt nicht Hexerei oder so, aber halt so dieses so ein bisschen...
kleine esoterische Gadgets.
Genau, ja genau. Ja, das hat da so ein bisschen... Also ich bin da auch vegan geworden und so und das ist... Also nichts gegen Veganismus, aber so einfach, das war für mich verbunden mit so einem ganzen Paket an Weltanschauung auch. Und es war eben schon irgendwie eine Weltanschauung. Mhm. Also und eben auch eine Art und Weise, wie ich dieses Problem der Liebe lösen wollte. Mhm. Weil ich mir dann auch eben so, okay, ich will niemandem Leid zufügen. Warum soll ein Tier für mich leiden? Also es war irgendwie schon konsistent mit der Anschauung, die ich da dann schon so gehabt habe und vertreten habe. Aber eben, da kam viel mit. Und um diesen Zeitpunkt herum, da war ich dann schon frustriert mit diesem Studium, weil turns out, es war einfach nur ein Wirtschaftsstudium, das mich gelangweilt hat. Mhm. Und dann habe ich irgendwie in dem Zeitraum eine Doku gesehen. Ich weiß nicht mehr warum, aber in der Doku ging es um so eine Droge, die in Südamerika irgendwie so Teil der Kultur ist, was auch immer.
Mhm. Ich schreibe übrigens nicht, weil ich jetzt so mich das Interesse an dir verloren habe, sondern manchmal sagst du was, dann denke ich, das frage ich später nochmal. Das ist mein...
okay,
ich fange nicht an, Tagebuch zu schreiben, weil ich so hier. Mit Steffi ganz nett, das brauche ich später.
Brauch noch Lasagnenblätter. Spinatlasagne oder Classic-Lasagne?
Du hast eine Doku gesehen.
Genau, da ging es um eine Droge, eben die in Südamerika in Rituale eingebettet ist. Mhm. Und was mich daran interessiert hat, ich weiß nicht mehr, warum ich diese Doku gesehen habe oder wer mir die gezeigt hat, Aber ich habe mich zu dem Zeitpunkt immer mehr die Frage gestellt, gibt es denn mehr als diese Welt? Also gibt es mehr, als ich sehen kann? Gibt es eine geistige Realität? Weil Buddhismus war sehr diesseitig. Also ich habe meditiert, damit ich mehr im Hier und Jetzt bin. Und dann eben habe ich mich da immer mehr gefragt, aber gibt es auch sowas wie Geist oder nicht? Und
ist ja auch voll wenn deine große Frage, die dich umtreibt, die ist, die du am Anfang gesagt hast, gibt es irgendwo eine perfekte Liebe? Und du bist auf der Suche nach dieser perfekten Liebe, macht es ja auch Sinn, nicht nur die sichtbare, sondern auch die unsichtbare Welt abzuklappern. Weil wenn es diese perfekte Liebe gibt, könnte die ja auch in der Welt sein, die man nicht sieht.
Ja,
stimmt. Also voll naheliegend eigentlich, dass du dich dann auf die Suche auf die Suche gemacht hast in dieser unsichtbaren Welt.
Ja, stimmt, stimmt. Naja, jedenfalls ist diese Droge dann interessant gewesen, weil ich habe das nie überprüft. Ich erzähle meine Geschichte so oft, ich sollte das mal überprüfen. Aber jedenfalls in der Doku kam, wenn du das nimmst, wird DMT im Gehirn ausgeschüttet. DMT soll ausgeschüttet werden, wenn du geboren wirst und wenn du stirbst. Also I don't know if this is fake news, aber damals habe ich das gehört und dachte mir, spannend, das ist quasi nahe an der Schwelle zur geistigen Welt, wenn es sowas gibt, weil wir kommen ins Leben und wir gehen aus dem Leben und dann ist das irgendwie da im Gehirn. Okay, und dann habe ich mir gedacht, das wäre doch interessant, dann könnte ich das rausfinden. So. Und deswegen war ich irgendwie dafür offen. Also ich habe jetzt nie gesagt, ich schaue jetzt, wo ich das machen kann, aber ich bin schon nach Südamerika gefahren mit dem Gedanken, vielleicht kommt es mir entgegen, weil da in dieser Szene war das dann auch mehr so, du solltest es nicht aufsuchen, wenn, dann findet es dich.
Okay. Gegenteil. Von der, die zu dir gesagt hat, komm mit mir in die Kirche oder geh in die Hölle.
Ja,
genau. War es jetzt so, don't call us, we call you.
Exactly. Ja, genau. Ja.
Und dann bist du nach Südamerika und hattest im Hinterkopf, vielleicht wird es ja was, diese Erfahrung mit dieser Droge, die in Südamerika ist, weil die auch irgendwie in irgendeinem, in der Kakteen oder so, irgendwas ist die drin. Ne?
Die sind, soweit ich mich erinnern kann, sind es wie so zwei, also eine Wurzel und noch irgendeine Pflanze, die so ganz lang zu einer Suppe gekocht werden. Und es muss irgendwie stundenlang gekocht werden, bis dieser Wirkstoff da eben sich verbindet und keine Ahnung. Also irgendwie schon crazy, dass diese zwei Pflanzen da gefunden wurden und so kombiniert wurden, dass dieser Wirkstoff da entsteht in dieser Suppe. Aber genau, vielleicht nur eine kleine Klammer, weil ich will das nicht aussparen, dass das schon auch, ich glaube, das ist schon auch Teil dieser Geschichte, dass ich aus dieser Beziehung raus bin und mir erstmal dachte, also dieser Beziehung, die ich als Teenager hatte. Und das war so um die 18, 19 rum und dann ging auch dieses viele Reisen los und so. Und ich dachte mir so, cool, ich bin jetzt aus dieser Beziehung raus, jetzt bin ich frei, weißt du so. Und diese Freiheit habe ich ausgelebt, sowohl im Reisen, aber auch im so, ich kann jetzt mit wem sein, mit wem ich will. Und irgendwie so diese für mich jetzt inzwischen falsch verstandene Freiheit von, Freiheit bedeutet, du kannst mit dem zusammenkommen, den knutschen und mit dem schlafen, mit wem du willst. Das glaube ich, hat parallel zu diesen ganzen Reisen und Suchen nach geistigen Antworten auch immer mehr Gebrochenheit in mir quasi produziert, die am Ende auch, glaube ich, dann zu diesem Tief, zu dem wir noch kommen, aber geführt hat, dass ich überhaupt offen war für Gott. Weil das ist einfach so eine Lüge, dass das irgendwie frei ist oder frei macht, wenn man sich da so großzügig auslebt, wie man meint. Weil am Ende, ich wurde so oft, also ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe ganz oft gehofft, dass es halt was wird mit irgendwem. Und am Ende wurde es halt nichts. Und dann habe ich da immer wieder drüber gefahren und so, okay, und ich bin aber ja so.
Und dir das selber als die große Freiheit verkauft.
Ja.
Und gleichzeitig hat es diese Suche auch irgendwie befeuert, weil du natürlich immer mehr verloren geht eigentlich.
Ja. Und ich glaube auch, dass da ganz viel, sagen wir mal, Humbug passiert, was manche Formen der Spiritualität auch mit Sexualität und Beziehungen machen. Weil, genau wie ich dann da in Südamerika war und so diesen Schamanismus dann mehr kennengelernt habe, da ist dann irgendwann auch so dieses Gedankengut von freier Liebe in mich aufgepoppt. Und dann dachte ich halt so, okay, ich bin ja so frei von meinem Ego und es ist so gut, wenn ich keine Ansprüche habe an den anderen, weil ich ja so selbstlos liebe, dass ich gar nichts mehr fordere von dir und du kannst quasi mit mir machen, was du willst, weil ich liebe dich ja so doll. Und dann habe ich mich wirklich in sehr ungesunden Dingen vorgefunden, wo ich quasi, ja, also wenn du jetzt mit einer anderen was haben willst, so Ich bin so, so erleuchtet und losgelöst, dass mir das ja gar nichts macht, weil ich will ja nur, dass du glücklich bist. Und das ist halt, da wird dann so viel so schräg. Und jetzt denke ich mir halt manchmal das Schöne wirklich am katholischen Glauben noch on top of everything else, was ich daran liebe. Aber es ist auch, dass es so konsistent ist, auch in dem, wie es sich äußert in deinen Beziehungen und in dem, wie du mit anderen bist und eben so gesund.
Boah, das ist voll gut, dass du es gesagt hast. Das tut mir saumäßig leid, weil das so, es ist so brutal. Und dann ist es aber so ein Konstrukt, an dem du dich festhalten musst, weil sonst bricht ja alles zusammen.
Ja.
Und dann wirst du so verletzt und dann lässt du dich noch mehr verletzen und dabei redest du dir ein, dass es eigentlich voll gut für dich ist.
Ja, voll.
Und das war aber auch, jetzt sind wir in der Zeit, du bist in Südamerika und du hast diese Droge das erste Mal ausprobiert und du kommst in diese Szene und Schamanismus und freie Liebe und hast diese Droge ausprobiert.
Ja.
Und war das ein schönes Erlebnis?
Damals schon. Also damals habe ich so, also das zur Erklärung, ist eine halluzinogene Droge. Also du hast richtig, du siehst Sachen, du hast Visionen und was weiß ich was. Und auch so ein körperliches Empfinden einfach, so ein Surren hatte ich im ganzen Körper, wie so eine Vibration. Und ich habe, es gibt beides. Es gibt Leute, die haben Horrortrips, die heulen bloß die ganze Zeit und übergeben sich. Und es gibt irgendwie positive Erfahrungen von Leuten, die, also ich zum Beispiel, ich habe die ganze Zeit nur gekichert und ich war glückselig irgendwie und ich habe Engelgestalten gesehen und was weiß ich. Aber es gab andere, die ganz, ganz schlimme Sachen erlebt haben. Aber das war für mich, also diese eine Erfahrung war für mich dann zumindest so, okay, es gibt eine geistige Welt.
Ja.
Das war irgendwie eine Erfahrung von, ich habe meinen Körper verlassen und ich habe eine andere Welt gesehen. Also ich habe Landschaften gesehen, Wesen gesehen. Das war irgendwie so übernatürlich, dass ich das gar nicht mehr leugnen konnte, dass es sowas gibt wie einen Geist.
Du bist aus Südamerika zurückgekommen, du warst dir sicher, es gibt eine geistliche Welt. Du bist wieder eigentlich einen Schritt weiter in so eine Welt aus Esoterik, Schamanismus, freie Liebe, also in eine ganz andere Welt als die, in der du jetzt lebst.
Ja.
Und hattest aber voll die gute Erfahrung. Also du warst einerseits, hast du gesagt, dass du verletzt worden bist in so, eigentlich ist Love Stories der falsche Wort, weil es ist eher so Pseudo-Love Stories.
Ja.
Und hast aber mit dieser Droge eine schöne Erfahrung gemacht. Und trotzdem bist du da hingekommen, dass du gedacht hast, irgendwas stimmt, irgendwo hängt's. Irgendwas stimmt nicht. Das kann nicht das Ende vom Lied sein, weil sonst wärst du jetzt nicht unverschämt. Das wäre voll der interessante Twist, wenn du dabei rauskommst. Und was hat dann so, wo hast du angefangen, dich zu fragen, ist es das wirklich? Oder wo hast du ein bisschen Bauchweh gekriegt? Oder was hat sich dann geändert?
Mhm. Also
abgesehen davon, dass du von diesen Pseudo-Love-Stories, wo du gemerkt hast,
ja,
das ist eigentlich nicht eine Erfüllung, wenn mich Leute benutzen und ich Leute benutze.
Ja. Also eine Klammer, die ich noch kurz setze, weil sie vielleicht gegen Ende dann nochmal wichtig ist, ist, dass ich auf diesem Trip wirklich voll viel Liebe empfunden habe. Also ich habe so keine Trennung zu irgendwas wahrgenommen. Ich war so, habe in Liebe gebadet zu allem, was ist und voll verbunden mit allem. Also ich habe mich mit allem voll verbunden gefühlt. Und deswegen war ich so wieder auf meine rote Fadenfrage nach der echten Liebe, weil ich so, aha, hier ist was.
Mhm.
Okay, aber dann fast forward, ich habe das eine Studium abgebrochen in der Zwischenzeit, bin dann nach Wien gekommen zum Studieren, habe Psychologie studiert war die erste Zeit, also da kamen jetzt viele Faktoren zusammen, wie ich mir das erklären kann, dass ich dann offen war für den Glauben, I don't know, war aber auch einfach Gnade. Ich war zu der Zeit schwer verliebt in jemanden, der in einem anderen Land gelebt hat, der so Yoga-Lehrer war und alles. Und ich dachte mir, boah, das ist er. Und der war aber dann nicht in mich verliebt. Und dann war das, also ich sage jetzt ziemlich abgekürzt, aber das war wirklich so eine der schmerzhaftesten Erfahrungen an so Love-Stories, die ich irgendwie je erlebt habe. Also da war ich wirklich sehr, sehr gebrochen. Ich war mit dem Psychologiestudium auch nicht ganz zufrieden.
Mhm.
Und deswegen kamen so Faktoren zusammen, dass ich mich irgendwie so ein bisschen lost gefühlt habe. Und zu dem Zeitpunkt habe ich noch so ein Airbnb in Wien ein Zimmer untergemietet bei einer Dame, die auch sehr tief in der Esoterik war und auch regelmäßig zu so Schamanen gegangen ist und so Rituale mitgemacht hat. Und da habe ich mich dann, also in dieser Wohnung bei dieser Dame, habe ich mich zunehmend nicht mehr so wohl gefühlt, weil manche von den Büchern, die da so rumlagen oder einfach das Ausmaß an Dingen, die die gemacht hat, für mich dann immer irgendwie, also es war mir dann irgendwann too much irgendwie. Ich dachte mir, das entfernt sich jetzt so weit von was Normalem, dass ich mich irgendwie so, irgendwie ist mir das jetzt selber zu viel.
Sag uns mal irgendwas, was für Bücher oder was für Sachen, damit wir irgendwie checken, was war so eine Sache, die, wo du gedacht hast, das, ich sehe nicht, dass das mit dem echten Leben was zu tun hat oder weißt, waren es dann irgendwelche, keine Ahnung, Hexentipps oder?
Also es waren jetzt nicht direkt Hexentipps, aber da waren schon so, also ich kann jetzt an die Titel kann ich mich nicht erinnern, aber da waren so Bücher, wo Schlangen vorne drauf waren und irgendwie so, weiß nicht, eben so schon so ein bisschen so Sprüche und so, die man sagen kann. Also eigentlich schon Hexerei. Aber auch so, es gibt dann noch neben dem Dings, was ich gemacht habe beim Schamanen, gibt es auch andere Rituale, wo du dir so Froschgift einjagen lässt zum Beispiel. Und ich dachte mir, also das fand ich dann einfach alles schon so ein bisschen sehr wild. Also das, was ich gemacht habe, war eh schon wild und ist wild und sollte man nicht machen. Aber das war einfach so die Kombo an Sachen, wo ich...
Du gemerkt, du kannst da irgendwie nicht mehr mit.
Nee, da habe ich gemerkt, da kann ich, oder will ich irgendwie, wird es finster. Also es wird irgendwie finster. Genau, und dann zu dem Zeitpunkt... Also das war kurz nach Weihnachten, habe ich gemerkt, da war ich mit der Familie zu Hause und ich habe dieser Dame gesagt, dann ziehe ich aus, ich suche mir was anderes. War zu Hause, mit diesem Typen ist es nichts geworden und ich war so ein paar Tage am Boden zerstört, saß nur weinend vor meinem Feuerofen. Und dann habe ich gemerkt, oh, ich brauche ja noch ein Zimmer in Wien, weil ich ziehe ja zurück zum Studieren und habe dann ein Zimmer über Willhaben gefunden. Und da habe ich dann schnell eine Zusage bekommen und turns out, diese Frau, bei der ich dann da eingezogen bin, die war katholisch, also davon wusste ich nichts. Ich bin dann angekommen in dieser Wohnung und da waren halt überall so Heiligenbilder und was weiß ich, so katholisches Zeug. Und ich weiß auch, wie ich da so durchgegangen bin und mir dachte, ja, okay, also wenn ihr das hilft, passt schon. Also an dieses Märchen zu glauben irgendwie. Mhm. Und ich glaube, sie dachte sich, ich glaube, sie hatte davor gebetet, dass das nächste Mädchen, das bei ihr einzieht, bitte brav katholisch sein soll, weil es hält sie jetzt nicht mehr aus, nochmal irgendwie eine schwierige Mitbewohnerin zu haben. Und dann komme ich da an mit meiner Butterstatue in meinen Räucherstäbchen. Also das war irgendwie so die Situation, in der wir uns vorgefunden haben.
Und dann hast du, und das finde ich interessant, ich finde, ein spannendes Thema ist Mission. Wie geht man mit Leuten um? Wie erzählt man vom Glauben? Und es kann so super unangenehm sein, wenn jemand pushy ist. Aber du hast mir mal erzählt, und das fand ich irgendwie interessant, deine Vermieterin, Mitbewohnerin, bei der du das Zimmer in der Wohnung hattest, war ein bisschen pushy, aber irgendwie im richtigen Moment auf die richtige Weise. Und die hat dir was total Abgefahrenes gegeben, nämlich ist nicht nach Ludwig Maria Grignon von Montfort, diese 30-tägige Weihe.
Ja, genau.
Was jetzt wirklich, wenn mich jemand fragen würde, was ist Starterprogramm, würde ich sagen, fix nicht das. Ja. Aber sie hat dir das gegeben und war so, komm, machen wir mal.
Ja, voll.
Erzähl das, mal.
Also sie, ich, also was mich irgendwie überhaupt bei ihr hellhörig gemacht hat, ist, dass ich in ihr eine Liebe wahrgenommen habe. Die irgendwie, wo ich mir oft dachte, die müsste jetzt gar nicht lieb zu mir sein, weil die ist nicht meine Mama, wir sind nicht befreundet, die hat nichts von mir. Also da war eben auch wieder sowas da von dieser selbstlosen Liebe, die mich hellhörig gemacht hat. So, weil sie hat krass, mir gegenüber jetzt keine Verpflichtung.
Genau das Gegenteil von den von irgendwelchen Boys in Lateinamerika, die dir sagen, sie lieben dich und nur mit dir schlafen wollen.
Ja.
Eine Frau, die nichts sich von dir holt, aber die ihre Zeit schenkt und sich für dich interessiert.
Ja, und ich finde es spannend jetzt auch manchmal, weil für uns, keine Ahnung, wenn man gläubig ist, so ist ganz normal, dass man mal für wen betet. Aber ich kann mich gut erinnern, wie sie mir mal gesagt hat, hey, wir waren jetzt spazieren, eine Freundin und sie, und wir waren im Wald und wir haben für dich den Rosenkranz gebetet. Und ich dachte mir so, was hat die jetzt davon? So, die macht sich also so einen schönen Nachmittag mit einer Freundin und dann beten die für mich. Also so irgendwie, weißt du, so, das war für mich so absurd, dass die jetzt ihre Zeit, die sie ja miteinander jetzt schön verbringen wollen, dann irgendwie für mich geben. Also es war irgendwie, also finde ich jetzt manchmal spannend, weil uns ist manchmal gar nicht mehr so, also ich habe das nicht so am Schirm, dass das vielleicht irgendwie nicht so... normal.
Ich finde, ich habe das schon am Schirm. Wenn ich für Leute bete, denke ich immer, Mensch, Anne, du bist ein
ganz toller Mensch. Fühle ich mich direkt. genau, und dann, deswegen war ich auf sie so ein bisschen hellhörig, immer mehr mit der Zeit, obwohl ich am Anfang mir dachte, Märchen. Aber weil ich in ihrem Leben Spuren von etwas Authentischem gesehen habe, war ich war sie aufmerksam dann irgendwann oder offener für, was sie zu teilen hatte. Und sie hat halt mich immer wieder eingeladen, so zu verschiedenen Sachen. Also mal mitzukommen zur Messe oder den Rosenkranz mitzubeten oder halt alles Mögliche. Und ich habe halt immer abgedankt. Und irgendwann habe ich so oft abgedankt, dass ich mich schon blöd gefühlt habe, weil sie ja so nett zu mir war, jetzt immer Nein zu sagen. Es kam mir so unhöflich vor. Und
hat dann deine gute Erziehung so in die Hände gespielt.
Ja. Und sie hat mir dann...
An dieser Stelle auch ein Dank an die Stampfer-Eltern.
Und dann hat sie mir eben diese 33 Schritte mal gegeben, eben weil wir viele Gespräche auch hatten über meine großen... Also wir haben viel geredet, dass ich unzufrieden mit dem Studium bin. Ich glaube auch über diese Beziehung da mit dem Typ, in den ich verliebt war. Und dann hat sie irgendwann mal mir diese Weihe gegeben, und halt so gesagt, hey Stefanie, das wäre für dich voll gut, das zu beten. Mhm. Und ich weiß noch, wie ich das gesehen habe. Und da ist so eine alte, so quasi eine Statue vorne drauf, so irgendwie, also kein gutes Grafikdesign. Und ich habe mir gedacht, so, das schaut urkatholisch aus. So, nee, das ist nichts für mich. Aber ich habe natürlich ganz freundlich mich bedankt und habe es genommen und habe es in meinem Zimmer irgendwo verstaut. Und so ein paar Tage später oder eine Woche später, weiß ich nicht mehr, hat sie mich dann so gefragt, so, hey, Stefanie, hast du eigentlich schon Zeit gehabt, den ersten Tag der Weihe zu beten? Und ich so peinlich berührt, nee, noch gar keine Zeit gehabt.
Gar nicht ergeben.
Ja, genau. Und sie war dann halt voll cool, weil sie war so, komm, jetzt setzen wir uns hin und wir beten den ersten Tag zusammen. Und da, also da habe ich dann, konnte ich nicht mehr aus. Und ich glaube, dass da wirklich die Mutter Gottes viele dieser dämonischen Einflüsse, auf die ich mich eingelassen habe, durch alles, was ich davor gemacht habe, wirklich der Schlange den Kopf zertreten hat. Weil nach diesem ersten Tag, wo wir das gemeinsam gebetet haben, hatte ich auf einmal Lust aufs Gebet. Also dann habe ich sie gefragt, ob wir den nächsten Tag beten können oder ob wir Bibel lesen können zusammen und so. Also das war dann echt, das war so ein wirklich wichtiger Schalter. Und da erinnere ich mich gerne dran, weil die Mutter Gottes wirklich so eine gewaltige Fürbitterin ist, wenn es um so dämonisches Zeug geht und da wirklich machtvoll Befreiung erbittet.
Jetzt haben wir eine super wichtige, zentrale Frage noch nicht geklärt. Du hast diese Droge genommen und hattest diese überirdische Erfahrung der Liebe. Diese Droge zu nehmen war nur gut. Wie kann das jetzt nicht die Wahrheit sein und diese Liebe, die von Gott kommt? Wie kann das falsch sein, diese Droge zu nehmen, die man von den Schamanen kriegt, wenn man dann wenn sowas Schönes, Göttliches erlebt? Hast du da eine Antwort drauf?
Ja, das war eine sehr prägende, oder ich sag zu allem prägende Frage. Es war eine sehr wichtige Frage, die ich dann hatte quasi. Also ich habe mich dann schon dem Glauben so angenähert und habe mehr gebetet und hatte meine erste Bibel gekauft. Ich war so, jetzt habe ich die Wahrheit gefunden. Und ich war so, wuhu, es gibt Gott. Ich weiß, ich hatte kein Problem mehr in der Welt, wirklich. Ich war so ganz glückselig. Gott hat mich erlöst. Gott liebt mich. Es gibt ihn. Das war wirklich eine
Diese
Gnade.
Große Sehnsucht war geklärt.
Die große Sehnsucht nach der echten Liebe war wirklich geklärt. Die habe ich in der Person Jesu Christi getroffen. Und gleichzeitig eben die Frage, die du jetzt ansprichst, hatte ich dann noch. Und ich habe eben das auch dann tatsächlich die Frau gefragt, so, hey, ich verstehe jetzt, Gott ist die Liebe. Ich verstehe, dass er real ist und ich kann auch ahnen, dass er wahrscheinlich Drogen nicht so cool findet oder dass er sich nicht über Drogen offenbart normalerweise. aber ich habe auf dieser Droge nur Liebe empfunden. Mhm. Also was war das denn dann? Und sie war richtig cool, weil sie hat so gesagt, Stefanie, ich habe das noch nie gemacht. Also sie hätte mir eine leichte Antwort geben können und mir jetzt erklären können, dass das halt schlecht ist, Drogen zu nehmen. Aber sie hat cool geantwortet, sie hat gesagt, Stefanie, ich habe das noch nie gemacht. Du musst Gott selber fragen und er wird dir sagen, was das war, was du da erlebt hast. Und das
übrigens einer von meinen Favorite-Tipps aller Zeiten, weil wie oft sagen wir den Leuten, wir müssen ihnen erklären, wie Glauben geht, wie viel kann man Jesus selber fragen?
Ja.
Also wie viel kann man, natürlich ist es gut, wenn man was vermittelt, aber wie oft wäre die richtige Antwort, geh und red mit ihm.
Ja.
Red nicht nur über ihm, sondern red mit ihm.
Eben, ja, voll. Und das hat mich auch fasziniert, dieses Vertrauen und dieses fast Wissen, weil, also entweder du glaubst, dass es ihn gibt und andere können zu ihm auch reden oder nicht. Und da hat
genau, die hätte ja auch auf Nummer sicher gehen können und sagen, ich erkläre es dir lieber.
Nicht, ja. Genau. Und das ist eigentlich ein Mangel an Glauben manchmal, den ich in mir selber auch vorfinde. So fast so ein Kontrolldings. So ich erkläre es dir jetzt alles, weil ich habe Angst, dass Gott es dir nicht sagt. Ja, so irgendwie. Also das war wirklich cool bei ihr und das habe ich eben dann gemacht. Und dann hat es ein bisschen gedauert, ich weiß nicht mehr, wie lange ich da gebetet habe. Aber in meiner ersten Osternacht, also 2017 Ostern, waren wir in der Steiermark und da hatte ich, also man nimmt ja immer so die Osterkerze mit nach Hause, mit dem Osterlicht, und ich hatte mich dann schlafen gelegt und habe dieses Licht vor mir gehabt. Und manchmal war das noch so, dass ich, wenn ich die Augen zugemacht habe, so ein bisschen diese Muster von dieser Droge gesehen habe, also von dieser Vision, du siehst ja da richtig Farben und alles Mögliche. Und das war noch ein bisschen bei mir manchmal, wenn ich die Augen zugemacht habe. Und das hat mich eher immer gegruselt. Und da habe ich mich schlafen gelegt, die Augen zugemacht, habe das Licht gesehen und irgendwie, manchmal ist ja so Licht dann noch, wenn du die Augen schon zu hast, auch noch hell. Du siehst so, dass dann Licht flackert, auch mit geschlossenen Augen. Und irgendwie ist das Licht immer ein bisschen heller geworden, obwohl ich die Augen zugehabt habe. Und wie es heller geworden ist und mehr auf mich zukommen ist, sind auch diese Muster intensiver geworden. Und dann habe ich so einen Gedanken gehabt, weil ich mir gedacht, jetzt vermischt sich das irgendwie. Weil jetzt kommt dieses Licht, das ich
Von der Osterkerze,
das ich mit dem christlichen Glauben, den ich jetzt entdecke, assoziiert habe, vermischt sich mit diesen Bildern von der Droge, die ich jetzt schon irgendwie negativ bewerte. Und ich habe Angst, dass ich jetzt keine Kontrolle mehr über meine Hirnchemie habe. Und auf einmal habe ich so einen Kontrollverlust. Also ich habe wirklich so Angst bekommen. Aber das Licht ist immer näher kommen und es wird irgendwie alles immer intensiver. Und dann habe ich irgendwie intuitiv verstanden, das ist die Mutter Gottes, die gerade auf mich zukommt. Also ich habe jetzt kein Gesicht oder so gesehen oder jetzt eine wirkliche Person, aber ich habe intuitiv verstanden, das ist ihre Präsenz irgendwie. Und die war dann neben mir und ich weiß nicht, ob das jetzt ein Traum war, ob ich geschlafen habe, ob das eine Vision war, I don't know. Aber jedenfalls, dieses Licht war neben mir. Ich habe verstanden intuitiv, das ist die Mutter Gottes. Und ich habe mich nochmal komplett in dieser ganzen Landschaft vorgefunden, die ich in dieser Droge, auf diesem High erlebt habe. Also ich habe das alles nochmal gesehen, aber eben in Begleitung von dieser Lichtgestalt, die ich wusste, ist die Mutter Gottes. Und in ihrer Präsenz war es wirklich so, als würde das alles so die Maske ablegen. Also als würde so diese ganze Welt entmaskiert werden. Und ich war so, das ist die Unterwelt. Also so irgendwie, das ist nicht das Paradies. Und ich bin aufgewacht von diesem Traum oder was auch immer das war. Ich habe so geweint. Ich war so wirklich geschockt. Und die Frau, die mich begleitet hat, ist reingekommen und hat gesagt, Stephanie, was ist los? Ich habe wirklich richtig geweint. Und ich habe gesagt, ich habe meine Seele dem Teufel verkauft, weil ich irgendwie, also ich habe verstanden, auf was ich mich da eingelassen habe mit dieser Droge und dass das eben nicht das Paradies war, sondern dass das dämonische Gewalten waren. Und ich habe das da eben nur in Begleitung der Wahrheit, also der Mutter Gottes, die konnte ich das erst unterscheiden. Und das ist irgendwie das, was ich so spannend finde, dass ganz oft diese Täuschungen, die der Teufel machen kann, die sind eben oft so ähnlich, so nah dran an dem, was eigentlich Gott vorgesehen hat, weil er immer ein bisschen was verdreht. Und so kriegt er uns überhaupt, weil wir würden nicht auf eine komplette Lüge reinfallen. Also es ist irgendwie, glaube ich, hat mich was an diesem Trip und an diesem Dings so an das Himmelreich erinnert. So ja, wir sollen alle lieben, wir sind alle eins, wir sind ein Leib, aber eben nicht ohne meine Identität und ohne meine Grenzen, sondern mit mir als Person. Also ich löse mich nicht auf. Und irgendwie, da gab es ganz viele so Sachen, die so haarscharf vorbei, aber halt doch durch diese kleine Verdrehung so zerstörerisch.
Ja, alles, was Häresie ist, ist ja immer die Wahrheit genommen und nur ein Stück zur Seite geschraubt. Es ist ja nie irgendwas, selten irgendwas völlig Verrücktes.
Ja.
Auch was der Teufel einem verkauft.
Ja.
Faszinierend. Die Mutter Gottes war diejenige, die das Licht angemacht hat eigentlich. Ja. Und du hast gesehen, das ist eine Welt, die dir vorspielt, das Gute zu sein.
Ja, voll. Das war wirklich, also und das war auch existenziell dann so diese Erkenntnis so, wow, also das sind wirklich andere Mächte. Und dann hatte ich schon wirklich Angst. Und die Frau, die mich begleitet hat, war dann sehr, sehr cool und eben hatte so einen tiefen Glauben, dann einfach zu sagen, so ein Blödsinn, jetzt jemand messt, so quasi so dieses Vertrauen in Gottes Mächtiger und all das. Und ja, dann kam natürlich viel Heilung mit der Zeit und so auch. Ich hatte jetzt nie so dieses, gibt es ja auch in der Kirche, dass man dann wirklich Befreiung braucht oder so. Ich glaube, da ist wirklich die Beichte auch total ein Heilssakrament einfach. Genau, aber das war für mich dann sehr, sehr hilfreich, das einzuordnen. um dann vorwärts zu gehen und nicht eben so ein komisches Mischmasch von Gott ist everything und da hat er sich halt so offenbart.
Das ist und total interessant, weil du hast dann auch schon eine klare Ansage gekriegt und dann war es ein ordentlicher Cut. Und zwar nicht so, das mit dem Schamanismus war irgendwie cool, jetzt auch ein bisschen Jesus, sondern das war dann so fertig, jetzt was komplett Neues.
Ja, und das ist nämlich auch interessant, weil im Schamanismus selber gibt es Jesus ja auch.
Also, der darf da mitmachen.
Ich habe jetzt vor kurzem.
Ist irgendwie so ein Player am Rand.
Der darf da mitmachen. Ich habe vor kurzem einen Kumpel von mir auch im Podcast gehabt, der sagt, mein Schamanenmeister hat die Bibel gelesen. Also so, das ist eben, und ich weiß auch noch, wie ich damals mit einer dann, die hat mich nochmal eingeladen zu so einem Ritual. Und dann habe ich ihr gesagt, so, nee, ich bin jetzt Christ, also ich werde sowas nicht mehr machen. Und sie sagt dann so, hä, aber wir glauben ja auch an Jesus, wieso kannst du denn? Also das ist irgendwie super interessant, aber für mich war das dann ganz klipp und klar, das ist ein Fake. Also das ist eine Täuschung, das ist nicht die Wahrheit. So. Aber das war halt auch eine übernatürliche Erkenntnis. Das ist nicht, weil ich es jetzt studiert habe und dann erkannt habe, sondern das hat mir Gott selber gezeigt. Mir wäre es eh angenehmer gewesen, weiterhin an alles zu glauben und wir haben alle lieb.
Du musst dich nicht so bekennen, du machst nicht so einen krassen Cut.
Ja, ja.
Das ist nicht, manche Dinge gehen gar nicht.
Ja.
Und jetzt haben wir, finde ich, für mich ein großes Learning von deiner Geschichte ist, dass eigentlich, wie dein Glaubensweg angefangen hat, ist mit einer einzigen Frau, die sich für dich interessiert hat.
Mhm.
Das finde ich echt faszinierend. Das hat den Unterschied gemacht.
Mhm.
Und gibt es irgendwas, so abgesehen davon, dass man sich einfach für die Leute interessiert und auch nicht zu ihnen hingeht und irgendwelche katholischen Keulen um die Ohren haut, sondern sie anfängt lieb zu haben?
Ja.
Gibt es noch irgendwas, wo du sagen würdest, aus deiner Geschichte, die du so weit weg warst von der Kirche und jetzt ziemlich in ihrem Herzen an der Brust, an der mütterlichen Brust der Kirche bist, was gibt es als Tipp, wie geht gescheite Mission?
Also was ich von dieser Frau auch wirklich gelernt habe, ist, dass das das Gebet, in dem wir wirklich kämpfen für die anderen, das war bei mir total wichtig. Also sie hat einen Monat, war ich noch allein in der Wohnung, die hat Rosenkranz für mich gebetet, einen Monat lang. Und dann auch, weiß ich, auch in dieser Anfangsphase, wo ich wirklich auch viele Nächte hatte voller geistigen Terror irgendwie, hat die oft, also nicht in meinem Zimmer, aber die war oft nachts wach und hat für mich gebetet. Also so, die hat sich wirklich da voll reingegeben und verstanden, dass da gerade geistigen Kampf passiert und dass quasi da, es gibt eine andere Seite, die interessiert ist dran, dass das jetzt gerade nicht geht. Und ich glaube da, also mich selbst inkludiert, wird das Gebet und das Fasten und wirklich einstehen und diesen geistigen Kampf auch annehmen, unterschätzt. Also so, da glaube ich weiß nicht, wo ich wäre, wenn sie nicht so im Gebet für mich eingestanden hätte.
Das ist, finde ich, das ist wirklich ein sehr gutes Schlusswort. Wir haben eine Vollmacht im Gebet, viel mehr Handlungsspielraum, als wir auf dem Schirm haben.
Ja.
Und wir können wirklich die andere durch zärtliche Akte der Nächstenliebe und vollmächtiges Gebet zu Jesus führen.
Amen.
Willst du dem noch was hinzufügen?
Amen.
Okay.
Nee, und ich glaube auch, vielleicht würde ich trotzdem hinzufügen, also warum heißt der Podcast Unverschämt katholisch? Weil ich merke, so oft habe ich mich geschämt oder gedacht, ich muss jetzt das irgendwie so auf eine Art und Weise rüberbringen, dass die anderen irgendwie jetzt haben können und dass es nicht unangenehm ist und so. Und irgendwie auch in meiner Geschichte, ich meine, es war eine Person, die sich nicht geschämt hat für ihren Glauben, die einfach gesagt hat, das ist was Gutes, was ich mit dir teilen möchte. Also so irgendwie da auch nicht diese falsche Scham zu haben, sondern auch irgendwie sind wir dann überzeugt davon, dass wir was Gutes zu geben haben. Und dann vielleicht mal wirklich bei mir selber anfangen, glaube ich daran eigentlich? Glaube ich, dass Gott auch mit der Person sprechen kann? Oder glaube ich muss es ja alles selber sagen? Und dann aber auch, wenn ich die Überzeugung habe, dass Gott wirklich erlöst und dass Gott wirklich diese wahre Liebe ist, dann ist auch irgendwie ohne Scham zu teilen. Und dann halt diese 33 Schritte allen zu geben.
Super leicht. Ihr kopiert euch diese 33 Schritte und jeden, den ihr trefft, drückt ihr es in die Hand. Jetzt sind ja eigentlich alle Fragen geklärt.
Und wenn du noch nicht gläubig bist, aber gerne wärst, dann bete jetzt die 33 Schritte von Louis de Montfort.
Klassische.
Gib dein ganzes Leben in Jesu Hände.
Das nehme ich wirklich.
Ja.
Danke.
Amen.
Danke.
To be continued mit dir.
Die nächsten 33 Schritte.
Perfekt.